Willkommen zum Snogcast, dem Podcast von Snogsalting, der Beratung von Snogs. Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snogcast. Auch dieses Mal habe ich wieder einen ganz speziellen Gast dabei und sitze nicht alleine. Und es ist niemand aus dem Team, sondern es ist der liebe Moritz von Textu. Textu sagt dem einen oder anderen bestimmt schon was, vor allem, weil ich weiß, dass wir ganz viel FBA-Seller und ganz viel Amazon-FBA-Interessierte bei unseren Zuhörern haben. Textu kümmert sich um ausländische Steueranmeldungen und dann auch danach um die Verwaltung von den Steuernummern und alles, was danach anfällt. Und das Ganze ist meistens nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man sich jetzt beim spanischen Finanzamt einfach mal eine Steuernummer beantragt, ist gleichzeitig aber super wichtig. Und auch wir von Snogs nutzen den Service von Textu und mit ganz, ganz vielen Snogsalting-Kunden nutzen wir auch den Service von Textu. Und dann dachte ich mir, hole ich mir doch mal den Moritz von Textu in den Podcast, weil es, glaube ich, ein super wichtiges Thema ist, oder Moritz?
Das ist ein absolut wichtiges Thema und deswegen freuen wir uns sehr über die Einladung hier in den Podcast. Also vielen Dank dafür, Romy. Wir sagen immer so, die Umsatzsteuer ist eigentlich das größte finanzielle Risiko, das man als Online-Händler haben kann. Und wenn man da Fehler macht, wenn man so als Amazon-Händler beispielsweise Pan-EU freischaltet, ohne das Ganze steuerlich sauber aufzusetzen, das kann schon massive finanzielle Schäden mit sich bringen. Deswegen absolut zentrales Thema.
Ja, genau. Ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer, je nach Wissensstand, wir werden heute wahrscheinlich viel über Pan-EU reden. Was ist Pan-EU eigentlich genau? Also Pan-EU ist ein Programm von Amazon, was alle Marktplätze, europäischen Marktplätze mit einschließt. Und dadurch spart man sich in erster Linie, wenn man Pan-EU aktiviert, spart man sich einen gewissen Betrag pro Lieferung. Voraussetzung ist, dass man auf allen Marktplätzen ein aktives Angebot hat und auch, dass man eine Steuernummer hat. Und die große Problematik, ich glaube, das ist das, was du gerade meintest, Moritz, ist, dass man oftmals Pan-EU aktiviert, aber die Steuernummer nicht hat und das kann einem dann irgendwann böse auf die Füße fallen, oder?
Absolut. Es ist im Seller Central eigentlich nur ein kleines Häkchen, das man setzt für das Pan-EU-Programm. Und es ist genau, wie du sagst, was passiert, wenn ich dieses Programm aktiviere? Amazon fängt im Grunde direkt an, meine Waren eigentlich in 6 ausländischen Warenlagern einzulagern, nämlich in Polen, Tschechien, Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich. Das hat viele Vorteile, aber es hat eben auch die Folge, dass ich sofort in diesen 6 Ländern außerhalb Deutschland umsatzsteuerpflichtig bin. Und das heißt, ich muss erstmal alle 6 Umsatzsteuernummern haben in diesen 6 Ländern, bevor ich wirklich dieses Pan-EU-Programm aktiviere. Denn sonst laufe ich da in die Steuerpflichten rein, ohne dass ich steuerlich registriert bin. Das ist schlecht, weil ich dann in diesen Ländern keine Steuererklärung einreichen kann, obwohl ich das eigentlich müsste. Das heißt, man sollte erst alle Steuernummern sauber beantragen. Und das dauert typischerweise so 2 bis 3 Monate im Durchschnitt. Und wenn diese Steuernummern dann vorliegen, dann sollte ich eigentlich erst den Haken im Seller Central setzen. Dann kann ich von den Kostenvorteilen, die das Programm Pan-EU bietet, profitieren. Dann kann ich natürlich auch von der Nähe zu meinen entsprechenden europaweiten Kunden profitieren, dadurch, dass die Ware im jeweiligen Land einlagert. Aber erst sollte ich die steuerlichen Voraussetzungen dafür schaffen.
Genau, und da auch ganz wichtiger Tipp, ich habe heute mit einem Amazon Account Manager gesprochen und er meinte, dass da etwas umgestellt wird im Seller Central, sodass, sobald man in allen Ländern ein aktives Angebot hat, diesen Haken gar nicht mehr setzen muss, sondern dass der automatisch gesetzt wird. Sprich, da muss man auch vorsichtig sein, schaut euch das an. Großes Problem hatten auch wir, können wir auch ganz ehrlich sein, mit unseren Steuernummern. Es ist ein bisschen her, ich glaube 2 Jahre, hatten wir mit den Steueranmeldungen angefangen und dann haben wir Pan-EU schon mal aktiviert. Und dann haben wir genau den Fehler gemacht, den du gerade beschrieben hast, weil offiziell darf man das ja schon mal aktivieren. Das Problem ist nur, dass du in einer gewissen Frist diese Steuernummer nachreichen musst. Und dann ist man ein bisschen abhängig auch von den ausländischen Finanzämtern. Und bei uns hat das nicht funktioniert, vor allem bei der UK nicht. Und zum Schluss hatten wir ein großes Problem, dass wir die britische Steuernummer nicht hatten. Alle anderen waren im Rahmen irgendwie da und dann wurde unser Account gesperrt. Und dann waren irgendwann die Steuernummern da, aber unser Account war gesperrt. Und um aus so einer Nummer wieder rauszukommen, da braucht super viel Hilfe von Amazon Account Managern. Und auch da bin ich voll bei dir, Moritz, und würde immer sagen, lieber erstmal die Steuernummern alle besorgen, weil das hat einen viel längeren Rattenschwanz, wenn dann einmal so ein Account zu ist und dann braucht man dafür ewig. Genau. Aber wie sieht es eigentlich genau aus? Also Texu, ich bin jetzt Seller und ich überlege mir, okay, ich möchte nicht nur im Ausland verkaufen, sondern vielleicht macht es auch für mich Sinn, dass ich meine Ware dort lagere, weil ich mir dann für jede Bestellung einfach einen gewissen Betrag spare. Dann komme ich auf euch zu und was macht ihr dann genau?
Wir machen eigentlich zwei Dinge vor allem. Das eine ist, dass wir eine Datenanbindung an das entsprechende Setup des Händlers herstellen. Also zum Beispiel bei einem reinen Amazon-Händler nutzen wir einfach unsere Amazon-Schnittstelle. Die ist in 2 Minuten eingerichtet und die erlaubt es uns dann, die Daten, die wir dann Monat für Monat umsatzsteuerlich für alle EU-Länder verarbeiten müssen, eben automatisch ins System zu importieren. Das heißt, wenn der Seller uns sagt, ich verkaufe über Amazon, dann richten wir im nächsten Schritt diese Amazon-Datenanbindung ein. Wir sind aber natürlich auch für Multi-Channel-Händler einsatzfähig. Also wenn ich zum Beispiel neben Amazon noch einen Shopify-Store habe oder wenn ich auch ein Warenwirtschaftssystem verwende wie JTL oder Plenty Markets, das sind alles so typische Setups, die wir über unsere Schnittstellen anbinden können. Das ist das eine, was passiert. Und das zweite, und darüber haben wir gerade so ein bisschen gesprochen, ist, dass wir natürlich anfangen, diese steuerlichen Registrierungen zu starten. Und das ist auch das Zeitkritische zu Beginn. Das heißt, in den entsprechenden FBA-Ländern, in denen dann künftig meine Ware liegen soll, brauche ich eben die entsprechenden Steuernummern. Und das starten wir dann direkt, wenn das entsprechend bei der Anmeldung bei Textu angegeben wird. Konkret fragen wir für jedes EU-Land die für die Registrierung erforderlichen Informationen in einem standardisierten Format beim Seller ab. Und sobald wir das zurückgespielt bekommen, das kann zum Beispiel am gleichen Tag sein, das sind in den meisten Fällen Standardinformationen, die man da angeben muss, dann können wir den Prozess im jeweiligen Land über unsere dortigen Steuerberater dann fortsetzen. Das heißt, wir fragen diese Informationen einmal zu Beginn vom Seller ab und sobald wir diese Infos dann haben, können wir den Registrierungsprozess dann vor Ort fortsetzen. Du hattest es angesprochen, diese Prozesse laufen am Ende immer über die dortigen Finanzbehörden. Das sorgt auch typischerweise für diese Verzögerung im Prozess und dafür, dass eben so eine Registrierung typischerweise nicht in 2 Tagen, sondern eher so in 2 bis 3 Monaten erledigt ist. Aber das sind die beiden Dinge, die passieren. Also die Datenanbindung stellen wir her und wir starten die steuerlichen Registrierungen da, wo erforderlich. Das bieten wir grundsätzlich für jedes EU-Land an.
Aber auf meiner Seite habe ich ja auch noch ein bisschen Aufwand insofern, dass ich manche Unterlagen vorbereiten muss, dass ich kann mich erinnern, man muss Apostillen, also Beglaubigung von Handelsregisterauszügen, solche Sachen muss man einreichen für die jeweiligen Länder. Ne?
Völlig richtig. Wir versuchen das dem Seller möglichst einfach zu machen, indem wir da auch einfach Checklisten haben, die für jedes Land dann existieren. Denn das muss man sagen, in der EU hat jedes Land eigene Anforderungen an die Registrierung. Und in einigen Ländern ist es sehr einfach und in anderen Ländern ist es sehr komplex. Und deswegen geben wir dem Händler konkret für jedes Land eine Checkliste noch mit, welche Unterlagen er zusätzlich an uns schicken muss. Und du sprichst es an, es gibt einige Länder, die verlangen sowas wie eine Apostille. Da gehört zum Beispiel Spanien dazu. Spanien ist so ein Klassiker für ein ganz anspruchsvolles Land, was die Umsatzsteuer angeht. Da dauert die Registrierung.
Das ist auch immer das letzte Land, oder?
Für richtig, den man die ganz Nummer genau. Genau, ne? Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Sonst sind es eben so Unterlagen wie zum Beispiel eine Kopie des Personalausweises oder Ähnliches. Ja. Aber das unterscheidet sich wirklich von Land zu Land und das heißt eben auch, ich muss wirklich wissen, was ich im einzelnen Land dort eigentlich benötige für die Registrierung. Und das ist ja auch Teil unseres Services, dass wir das eben dem Händler standardisiert für jedes Land zur Verfügung stellen, sodass er eben nicht selbst vor Ort schauen muss, was muss ich da eigentlich einreichen, welche Formulare brauche ich. Die Formulare sind meistens eben auch in der Landessprache gehalten und das nehmen wir ja alles dem Seller dann ab.
Ja. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Wir hatten das dann, wir waren erst bei einem anderen Service, dann hat es nicht funktioniert, dann dachten wir nehmen das jetzt mal kurz selbst in die Hand. Und das war ganz am Anfang von meiner Zeit bei Snox. Und ich habe das so ein bisschen ja mitgemacht. Und dann ging es irgendwann darum, italienische Steuerdokumente auszufüllen, selbst auf Italienisch. Und ich muss sagen, mein Italienisch ist sehr begrenzt, aber Spanisch kann ich überhaupt nicht. Und dann wird es richtig kompliziert. Also das sind ja nicht nur irgendwie 2, 3 Angaben, die man zu seiner eigenen Adresse oder sowas machen muss, sondern das sind ja wirklich Ordner. Ich weiß, dass wir Ordner hatten mit Unterlagen und nicht nur 2 oder 3, sondern für jedes Land irgendwie einen richtig großen Ordner mit eigenen Bestimmungen, ausgefüllten Formularen etc.
Und es ist ja eben auch mit der Registrierung dann auch nicht getan. Das kriegt man dann vielleicht noch irgendwie hin mit viel Aufwand, aber dann geht ja der Aufwand erst richtig los. Denn sobald die Steuernummer dann vorliegt und ich PAN-EU zum Beispiel aktiviere, dann muss ich ja in den jeweiligen Ländern teilweise monatlich, teilweise quartalsweise dann die regelmäßigen Meldungen einreichen. Und dann kann es auch sein, dass die Finanzbehörden in den jeweiligen Ländern auch mal Rückfragen stellen. Rückfragen zu den Daten, Rückfragen zu den Steuermeldungen. Und die Kommunikation läuft eben in der Regel in der jeweiligen Landessprache ab. Und Google Translate ist da meistens eine schlechte Idee, um irgendwie steuerliche Dokumente mit verbindlichen Fristen zu übersetzen, sondern da sollte man eben im Idealfall einfach einen steuerlichen Vertreter haben, der vor Ort auch den direkten Kontakt zu den Finanzbehörden hat. Das kann nämlich viele Dinge ganz schnell klären und auch beschleunigen. Ja. Und hinzu kommt ja, dass die Steuergesetzgebung in jedem Land ja auch nicht stillsteht, sondern die ändert sich ja auch fortlaufend. Das kann sein, dass sich Steuersätze ändern oder irgendwelche neuen Meldeanforderungen sich ergeben, dass sich irgendwelche Meldeformulare ändern, dass ich auf einmal Zusatzmeldungen jeden Monat einreichen muss in einem bestimmten Land. Also ich muss ja auch auf dem Laufenden bleiben, was sich in den einzelnen EU-Ländern tut. Das ist, wie gesagt, nicht einheitlich, sondern jedes Land kocht da sein eigenes Süppchen. Und das heißt, ich brauche einen Spezialisten, der einfach weiß, was sind die letzten Informationen zum Beispiel für das Land Spanien? Welcher Steuersatz gilt da? Welche Meldung muss ich da regelmäßig einreichen? Was sind die Anforderungen?
Ja, sprich, wenn ich nicht fließend in 5 bis 6 europäischen Sprachen bin und mich unglaublich für europäisches Recht, Steuerrecht interessiere, dann wende ich mich am besten an euch.
Ganz genau. Das ist so ein typischer Anwendungsfall. Ganz konkretes Beispiel, so ein Land wie Österreich, das ist ein Land, in dem viele deutsche Händler aufgrund eines Lieferschwellenübertritts steuerpflichtig werden, weil sie eben einen Umsatz mit österreichischen Kunden machen. Das kann man als deutscher Händler oder vielleicht auch über den deutschen Steuerberater möglicherweise auch tatsächlich noch abdecken. Wir bieten das natürlich auch an, wenn das nicht geht, aber grundsätzlich, das kann man tatsächlich noch machen. Da wird auf Deutsch kommuniziert und die Meldungen sind vergleichsweise einfach. Aber genau wie du sagst, in anderen Ländern ist es grundsätzlich, wenn man nicht unbedingt Muttersprachler dort ist, eine schlechte Idee. Wie gesagt, viele Länder, gerade allen voran Spanien, Italien, haben dann auch nochmal gesteigerte Anforderungen an so eine Meldung. Und was man eben nicht vergessen darf, es gibt im Steuerrecht nicht so eine Entschuldigung wie ich hab das nicht gewusst, das gibt es im Steuerrecht nicht, sondern da ist man immer gleich eher eigentlich im Bereich der Steuerhinterziehung. Und deswegen gibt es da keinen Verhandlungsspielraum oder keine Bagatellgrenzen, auf die man sich irgendwie berufen könnte.
Ja, und ich glaube, das ist auch der bisschen tricky Part von der ganzen Geschichte, weil an sich macht es Amazon zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nur über Amazon spreche und nicht über irgendwelche anderen Plattformen, macht es einem ja super leicht und ich kann morgen meine Artikel in Spanien online haben. Amazon übersetzt sogar automatisch, wenn ich das möchte, meine Listings. Und dann kann ich morgen in Spanien verkaufen. Gleichzeitig dieses ganze Steuerthema bedenkt man, glaube ich, oft gar nicht. Und das ist natürlich auch ein Part, den Amazon nicht abnehmen kann. Aber den vernachlässigen ganz viele. Und zum Schluss führt es dann zu irgendwelchen Accountschließungen. Deswegen wir auch immer jedem empfehlen, sucht euch da jemanden und macht das nicht selbst, weil dann macht man den ganzen Tag nichts anderes als irgendwelche Steueranmeldungen etc. Und im Endeffekt habt ihr ja dann auch ein Dashboard, wo ich alle Briefe etc. reinbekomme, alle Steuervoranmeldungen, die ganzen Geschichten sehe ich ja dann alle dort drin und habe eine Übersicht, wann muss ich was überweisen etc. Auch perfekt, glaube ich, für Leute oder für Firmen, die remote arbeiten und vielleicht gar nicht wirklich, was für viele FBAs da sind, gar nicht wirklich jetzt einen festen Sitz irgendwo haben mit vielen Mitarbeitern und einen festen Briefkasten in dem Sinne.
Ganz genau. Also wir versuchen, was möglich ist, zu digitalisieren an dem ganzen Prozess. Und das ist eine ganze Menge. Man muss tatsächlich ursprünglich bei der steuerlichen Registrierung tatsächlich auch mal wirklich eine Unterschrift auf Papier leisten. Aber ansonsten ist das allermeiste europaweit wirklich mittlerweile dann digital handelbar. Und das versuchen wir natürlich auch genauso umzusetzen.
Ja, du hast vorhin schon kurz angesprochen, dass so eine Bearbeitung ein bisschen Zeit benötigt. Also es gibt, glaube ich, auch 2 unterschiedliche Modelle bei euch. Das eine ist Polen und Tschechien. Gerade für Amazon Seller ist das auch schon interessant, weil das sind nur 2 Steueranmeldungen. Das geht, glaube ich, relativ schnell. Und man spart sich pro Bestellung dann 50 Cent, weil man Amazon einfach erlaubt, dass man quasi in Polen und Tschechien die Ware lagern darf. Und dann gibt es dort an der Grenze zu Polen und Tschechien in den beiden Ländern dann ganz viele Amazon Fulfillment Center, wo die Ware liegt, sodass das dann für Amazon günstiger ist und die dann den Vorteil quasi auch an ihre Seller weitergeben. Das ist das kleine Paket und dann habt ihr das große Europa-Paket, richtig?
Genau, und da stehen ja unterschiedliche Zielsetzungen dahinter aus Seller-Sicht. Genau wie du sagst, bei diesem Programm Mitteleuropa, also sprich der FBA-Einlagerung in Polen und Tschechien, sind es in der Regel reine Kostenargumente, weil ich dann diese 50 Cent Strafgebühr, die mir Amazon andernfalls auferlegt, eben sparen kann. Ja. Und das ist eben Grund, dass sich sowas schon lohnt, auch für Händler, die erstmal auch nur an deutsche Kunden weiterverkaufen. Dann laufen halt die Verkäufe mit dem Umweg übers polnische oder tschechische FBA-Lager, aber ich spare eben diese 50 Cent und das lohnt sich eben auch schon für Amazon-Verkäufer, die erstmal nur an deutsche Kunden auch nur verkaufen und das eben mittlerweile vielleicht so mit 500, 600 Verkäufen pro Monat schon tun. Das ist eigentlich schon so eine Größenordnung, wo sich dann die Ersparnis so rechnet, dass sie eigentlich die Kosten für die Umsatzsteuer dann in Polen und Tschechien dann entsprechend übersteigt. Das heißt, das sind eigentlich nur rein Kostenargumente. Und der Schritt hin zu Pan-EU, das sind ja dann eben vier weitere Länder noch zusätzlich zu Polen und Tschechien, nämlich die Marktplätze Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich. Das sind dann natürlich noch andere Gründe, also insbesondere solche Themen wie zum Beispiel Prime oder ähnliche Punkte. Da gibt es dann nicht nochmal zusätzlich 50 Cent Ersparnis, die gibt es natürlich weiterhin, aber da spielen dann eher so Vertriebsaspekte eine Rolle oder eben auch Versandzeit, Versandkosten. Und das ist das Ganze dann sozusagen nochmal in groß eben für sechs Länder, nicht nur für Polen und Tschechien, sondern insgesamt dann für sechs Länder. Und häufig erleben wir das so als Weiterentwicklung. Das heißt, Händler, die noch relativ zu Beginn ihrer Karriere stehen, die starten eben mal mit diesem Polen-Tschechien-Programm, weil das eben schon bei einer schon relativ geringen Transaktionszahl und beim auch Reinverkauf an deutsche Kunden Sinn macht. Und der nächste Schritt ist dann häufig, dann noch die vier weiteren Länder hinzuzunehmen, wenn das Ganze dann auf etwas breiterem Fundament steht und dann eben auch Pan-EU zu aktivieren.
Ja, ich glaube, das ist eine einfache Rechnung für viele Leute, sodass man im Seller Central mal schaut, okay, wie viel Bestellung habe ich dann im Monat? Und wenn ich mir bei jeder Bestellung im Monat 50 Cent spare, lohnt sich dann quasi den Betrag, den ich für euren Service zahle.
Genau, und da gibt es noch ein ganz wichtiges Missverständnis. Viele Händler sagen natürlich zu Recht, aber es gibt ja jetzt ein großes Aber, in Polen und Tschechien gibt es ja jetzt höhere Steuersätze als in Deutschland. Also konkret in Polen ist der Standardsteuersatz 23% und in Tschechien 21%. Frisst das nicht eigentlich diese 50 Cent Ersparnis dann pro Versand schon wieder auf? Da muss man eben sagen, grundsätzlich ja, aber dann würde so ein Programm eigentlich für gar keinen Händler Sinn machen. Und deswegen, und das machen wir für jeden Händler in diesem Setup standardmäßig mit, kann man durch den sogenannten Lieferschwellenverzicht für Deutschland, kann man eben auf die Anwendung der deutschen Lieferschwelle verzichten. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Der Effekt des Ganzen ist einfach nur, dass man Lieferungen aus Polen und Tschechien heraus an deutsche Kunden auch direkt ab dem ersten Euro in Deutschland zu 19% oder zurzeit eben 16% versteuern kann. Das heißt, dieser Irrglaube, man zahlt die höheren Steuersätze in Polen und Tschechien, kann man mit dem geeigneten steuerlichen Setup eben, kann man da ausräumen. Wichtig ist eben, dass man das sauber aufsetzt, dass man diesen Verzicht auch richtig deklariert. Das machen wir eben standardmäßig mit in so einem Polen-Tschechien-Setup. Das heißt, der Händler muss sich darum nicht selbst kümmern und dann ist es sauber aufgesetzt.
Ja. Wie ist es? Du hast es gerade schon angesprochen, UK ist ja im Moment in Pan-EU noch mit drin oder auch in eurem Service mit enthalten. Wenn ich jetzt Seller bin und jetzt quasi mir überlege, okay, ich möchte jetzt europaweit verkaufen, UK wird ja aus Pan-EU jetzt erstmal ausgeklammert, heißt, dann fällt auch die Steueranmeldung bei euch erstmal weg.
Die vorgelagerte Entscheidung ist eben, möchte ich UK eben als Seller weiter bedienen oder nicht? Also macht das geschäftsmäßig wirklich Sinn? Und es gibt sicherlich viele Händler, für die das auch nach wie vor attraktiv ist, sei es dort zu verkaufen oder möglicherweise eben dort auch Ware einzulagern. Und andere werden möglicherweise im Rahmen des Brexit sich aus Großbritannien zurückziehen. Aber das ist erstmal eine Frage, die man vielleicht erstmal auch unabhängig von der Steuer beantworten muss. Wie ist das eigentlich? Und Amazon muss im Grunde auch sagen, ist Großbritannien nach wie vor fester Bestandteil von Pan-EU? Oder ist eben Pan-EU auch ohne Großbritannien dann machbar? So. Wenn ich jetzt zu der Entscheidung komme, ich möchte in Großbritannien weiter aktiv sein, dann wird es künftig etwas komplex sein. Schon mal vorweg, wir als Texto bieten das dann genauso mit an. Das heißt, für unsere Nutzer ändert sich nichts in der Abwicklung. Das heißt, wir werden für Großbritannien genau auch weiterhin den entsprechenden Support leisten. Es wird nur so ein paar wichtige Unterscheidungen dort geben. Das heißt, ob ich auf dem Marktplatz verkaufe oder ob ich über einen Webshop verkaufe, das wird zum Beispiel steuerlich einen Unterschied machen. Genauso auch in welchem Wert ich Waren verkaufe. Aber das sind alles Dinge, um die sich der Seller eigentlich dann nicht mehr kümmern muss, weil wir sie ihm abnehmen. Wichtig ist natürlich, dass jetzt künftig dann neben der Steuerthematik auch noch eine Zollthematik dazu kommt.
Ja, genau. Was damit gemeint ist, ist, dass ich quasi selbst dafür sorgen muss, dass meine Ware erstmal beim Fulfillment Center in der UK angeliefert wird. Und dazu muss es natürlich durch irgendeine Zollgrenze erstmal durch. Und vorher hat sich da Amazon darum gekümmert und hat die Waren automatisch umverteilt. Sprich, ich habe meine Waren zum Beispiel in Dortmund angeliefert und Amazon hat die in die UK verteilt. Und dann war diese Zollproblematik war einfach nicht meine Problematik. Auf jeden Fall interessant, was da passiert. Habt ihr noch irgendwelche anderen Hürden im Moment? Also ich glaube, UK ist ein großes Thema, Brexit ist ein großes Thema. Hat sich so, würdest du sagen, in den letzten Jahren steuertechnisch, rechtlich was verändert in manchen Ländern?
Es ändert sich jetzt gerade eine ganze Menge. Und zwar ist es so, das EU-Umsatzsteuerrecht, das ist eigentlich mittlerweile völlig veraltet und hat eigentlich mit der Realität des heutigen E-Commerce wenig zu tun. Das heißt, dieses Steuerrecht war damals eigentlich für große Konzerne gemacht, die europaweit eingelagert haben und Waren verkauft haben, aber nicht für den heutigen E-Commerce. Und deswegen ist sich der Gesetzgeber in der EU schon seit langem bewusst, da muss man etwas ändern. Und eine sehr große Reform ist eben auch fürs nächste Jahr geplant. Da soll es eben so sein, dass ich als deutscher Online-Händler sämtliche EU-weit zu versteuernden Umsätze eigentlich zentral in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern melden kann. Das ist dann der sogenannte One-Stop-Shop. Das soll zum Juli 2021 kommen und das klingt erstmal super. Das würde ja bedeuten, dass ich als deutscher Händler eben nicht mehr in den einzelnen EU-Ländern registriert sein muss, also keine Steuernummer mehr in Spanien, Italien und so weiter benötige, sondern die Umsätze, die ich im Ausland versteuern muss, zentral in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern melden kann. Soweit, so gut. Allerdings hat der Gesetzgeber, und das ist eben die Hürde, mit der wir es dann immer noch zu tun haben, eben so dieses ganze Thema FBA und Fulfillments dabei völlig ausgeklammert. Das heißt, das, was ich gerade beschrieben habe, wird eine Erleichterung nur für Händler sein, die aus Deutschland heraus ihre Waren international verkaufen. Aber für jeden FBA-Händler, der Waren einlagert im EU-Ausland, also eben in Polen und Tschechien oder in allen Pan-EU-Ländern, wird es nach wie vor trotz dieser Reform so sein, dass ich in den einzelnen EU-Ländern steuerlich registriert sein muss. Das heißt, es ändert sich durch diese Reform nichts. Und deswegen sieht man hier einmal mehr, der Gesetzgeber ist zwar bemüht, das Umsatzsteuerrecht hier zu vereinfachen, hat aber einfach die aktuellen Strukturen, so wie wir sie im E-Commerce sehen, insbesondere hinsichtlich Logistik und Fulfillments, eigentlich nicht wirklich berücksichtigt. Und das wird auch künftig dafür sorgen, dass so ein wirklich unbeschwerter, grenzüberschreitender Handel noch nicht wirklich möglich ist und warum man auch nach wie vor auf so eine Lösung wie Texto eben zurückgreifen wird.
Okay, interessant. Okay, ich würde sagen, wenn ich als Seller dann jetzt interessiert bin, dann würde ich mich einfach bei euch mal melden und selbst wenn ich nicht weiß, lohnt sich das Ganze für mich, dann könnt ihr mir da helfen, oder?
Wir diskutieren das dann zusammen durch. Also was sehr beliebt ist, das sind unsere Live-Demos, kann man über unsere Website buchen. Das sind individuelle Gesprächstermine, da nehmen wir uns teilweise bis zu einer Stunde Zeit und schauen uns mal am Bildschirm zusammen unsere Lösung an und besprechen zum Beispiel genau solche Fragen, lohnt sich die Einlagerung in Polen und Tschechien für mich? Und das rechnen wir dann zum Beispiel zusammen durch, schauen, was sind die Anforderungen, was sind die möglichen Lösungen, die wir anbieten können, lohnt sich das? Und wenn es sich noch nicht lohnt, ab wann lohnt es sich? Also da geben wir jede Menge Hilfestellung, auch wenn man sich vielleicht selbst zurzeit noch unsicher ist, ob sich so ein Programm jetzt schon lohnt oder erst später.
Okay, ja, sehr interessant. Eine Frage, die mich noch sehr interessiert, hast du vorhin auch irgendwie kurz angesprochen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, in unserem Gespräch, was wir kurz vor dem Podcast hatten, Corona. Wir hatten es drüber, wir haben letzte Woche ein Webinar zusammen gemacht oder vor zwei Wochen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und da waren die aktuellen Beschränkungen, die gab es noch nicht, standen vielleicht schon so ein bisschen im Raum, jedem war klar, die Zahlen gehen hoch. Und wir hatten es drüber, Prime Day, Black Friday, liegt beides irgendwie sehr eng zusammen. Haben beide Tage dann noch so die Wirkung auf Amazon, wie sie normalerweise haben? Und da meinte ich, ich glaube schon, weil wenn es einen Lockdown gibt, dann macht der Einzelhandel wieder zu oder Leute, auch wenn der Einzelhandel nicht zumacht, Leute sind im Moment, haben Angst, irgendwie in die Stadt zu gehen und kaufen lieber online. Merkt ihr das auch für euren Service, dass sich auch gleichzeitig viele E-Commerce-Händler jetzt überlegen, dass sie dann europaweit ihre Sachen, ihre Produkte anbieten wollen? Oder merkt ihr jetzt selbst Corona-Auswirkungen gar nicht so?
Wir merken das tatsächlich. Ein Beispiel, wir schauen uns natürlich regelmäßig an, wie viele Transaktionen zum Beispiel unsere aktuellen Kunden eigentlich so monatlich tätigen. Und im Durchschnitt über alle Kunden hinweg sehen wir da gerade massives Wachstum, insbesondere wenn wir das so mit typischen Zeiträumen zum Beispiel aus dem Vorjahr vergleichen. Also da können wir absolut diesen Trend bestätigen, dass der Onlinehandel hier extrem im Aufwind ist, das muss man absolut sagen, der hat absolut Rückenwind. Das sehen wir an unseren derzeitigen Kunden. Wir sehen das aber natürlich auch an den Anfragen. Das heißt, wir sehen, dass immer mehr Händler, die auch schon länger bei uns sind, jetzt neue Länder hinzunehmen, in denen sie jetzt steuerlich registriert werden. Aber wir sehen eben auch, dass für neue Interessenten das Thema Internationalisierung auch immer mehr in den Fokus rückt. Das heißt, so diese Verunsicherung, die wir vielleicht noch im Frühjahr gesehen haben, als sehr unklar war, wie das Ganze weitergeht, als auch teilweise gar nicht klar war, wie sieht das eigentlich aus mit den Amazon-Fulfillments? Werden die eigentlich aufrechterhalten oder nicht? Das hat viele verunsichert und vielleicht erstmal auch so Internationalisierungspläne hinten anstellen lassen. Davon merken wir zurzeit gar nichts. Im Gegenteil, dieser Aufwind des Online-Handels, der scheint eben viele Händler dazu zu bewegen, eben jetzt auch nicht nur deutschlandweit, sondern international zu verkaufen und dann eben auch mit FBA-Thematiken ins Ausland zu gehen. Also das können wir absolut bestätigen. Das zeigt sich zurzeit ganz deutlich.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr interessante Erkenntnis und ich glaube, das ist auch für viele Händler insofern interessant. Deutschland ist ja der größte Amazon-Markt in Europa, gefolgt von der UK. Aber wenn man sich die einzelnen Marktplätze mal anschaut, was ich immer natürlich wieder mache für Kunden und mir das Potenzial für den jeweiligen Kunden in anderen Ländern anschaue, dass die europäischen Marktplätze von Amazon bei weitem nicht so viel Konkurrenz bieten wie in Deutschland, was gleichzeitig auch einfach eine Riesenchance ist. Ich glaube, viele, oder mir ging es zum Beispiel, bevor ich mich mit diesem Amazon-Thema beschäftigt habe, bevor ich vor ein paar Jahren angefangen habe, war für mich immer so, Amazon gibt es A, überall, was ja schon mal mit diesem Trugschluss ist, und B, hätte ich niemals richtig einschätzen können, wie groß eigentlich der deutsche Markt für Amazon ist im Verhältnis irgendwie zu anderen europäischen Marktplätzen. Und ich glaube, das lohnt sich für super viele, dass sie einfach mal auch schauen, okay, Amazon Spanien, Amazon Frankreich, Amazon Italien, wie sieht denn da die Konkurrenz aus? Und vielleicht ist da gar nicht so viel Konkurrenz und dann lohnt sich alleine aus dem Grund schon, in die anderen Marktplätze auch zu gehen.
Absolut, ne? Und das Wichtige ist einfach, dass man die umsatzsteuerlichen Voraussetzungen dafür schafft. Und wir sagen immer, als Händler ist es am besten, wenn man sich auf sein Kerngeschäft fokussiert und das, was steuerlich zu tun ist, nehmen wir dann gerne ab. Es wäre in dem Fall dann einfach mit all dem, was man bei der Internationalisierung auch mal abseits der Steuer zu beachten hat, wäre es auch nicht wirklich effizient, sich dann selbst noch irgendwie da in die Steuer einzuarbeiten, sich überall in den einzelnen Ländern die Steuerberater selbst zu suchen und dann möglicherweise da Monat für Monat irgendwelche Transaktionsdaten per E-Mail zu verschicken. Das heißt, das wäre einfach als Händler wirklich schlecht genutzte Zeit. Und deswegen möchten wir einfach ermutigen dazu, jeden Händler, besinnt euch wirklich auf euer Kerngeschäft und das, was an steuerlichem Nervkram dann anfällt, das übernehmen wir für euch.
Das klingt doch sehr schön. Also zumindest für mich klingt es sehr schön, weil wenn ich das Thema Steuer schon höre, schüttelt es mich. Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen so. Deswegen, wenn das jetzt alles irgendwie interessant für euch klang, dann findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes alle Informationen zu Textu. Ihr findet eine Kontakt-E-Mail-Adresse und so wie Moritz gesagt hat, selbst wenn ihr euch nicht sicher seid, dann meldet euch doch einfach mal bei Textu. Die rechnen mit euch alles durch, ob sich das lohnt, ob sich das für euch vielleicht auch gar nicht lohnt. Das kann man ja dann im zweiten Schritt entscheiden. Aber ich glaube, für ganz viele ist es interessant und auch wenn viele jetzt irgendwie überlegen, okay, was ist denn mein nächster Schritt? Internationalisierung auf Amazon ist einfach im Vergleich zu anderen Plattformen und ich würde die Chance jedem empfehlen, die zu nutzen. Aber auf jeden Fall nur mit dem richtigen Partnern zur Steueranmeldung, außer Man ist, anders wie ich, absoluter europäischer Steuerrechtsfan und spricht 5 Sprachen fließend. Deswegen, Moritz, vielen, vielen Dank, dass du heute im Snockcast warst. Ich glaube, das hat sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Und vielleicht ist es für den anderen, einen oder anderen auch ein Denkanstoß gewesen, sich andere europäische Marktplätze mal anzuschauen und zu überlegen, ob man nicht einfach mal ein bisschen expandiert.
Vielen Dank, Romy, für die spannende Diskussion. Als Hinweis, auf unserem Blog schreiben wir auch regelmäßig zu Umsatzsteuerthemen, die sich für so typische FBA-Länder beispielsweise ergeben, in ganz einfach verständlicher Sprache. Also wenn es da irgendwelche wichtigen Updates gibt, auch regulatorische Änderungen oder Ähnliches, halten wir euch da auf dem Laufenden. Also schaut einfach mal vorbei und ansonsten ruft uns an, bucht eine Live-Demo. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.
Ja, das war's dann auch von mir. Ich wünsche euch wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Snockcast.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.